Ja, guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Gemeinde. Ich sollte mich kurz vorstellen und mir fiel gerade dazu ein, dass ich sagen kann, ich hatte eine gute Führung hierher. Meine Frau, die Daniela, arbeitet an der ART im Sekretariat und konnte mich dann gut hier hinführen. So oft war ich noch nicht hier, aber wir haben es dann gut geschafft. Wir wohnen seit einem Jahr in Laatzen und gehören zur Brüdergemeinde in der Bachstraße. Da sind auch ein paar zumindest Bekanntschaften oder, ja, nicht Verwandtschaften, aber bekannt seid ihr, glaube ich, auch. Meine Predigt beginnt mit einem Zitat von dem italienischen Dichter und Philosoph Dante. Und er hat einmal Folgendes gesagt: Der heißeste Platz der Hölle ist für jene bestimmt, die in Zeiten der Krise neutral bleiben. Der heißeste Platz der Hölle ist für jene bestimmt, die in Zeiten der Krise neutral bleiben. Nun weiß ich nicht, ob die Temperatur in der Hölle unbedingt so das Schlimmste ist. Es wird vielmehr die Gottesferne sein, die viele Menschen in der Hölle erleiden müssen. Aber in Zeiten einer Krise neutral zu bleiben, das ist fatal. Neutralität ist in einigen Bereichen unseres Lebens nicht angebracht, besonders oder gar nicht in den Bereichen, wo wir in einen Kampf hineingestellt sind. Wenn Ihr Arzt den Viren und Bakterien gleichgültig gegenübersteht, die sich in Ihrem Körper befinden, dann hat er seinen Job vertan und der Patient ist wahrscheinlich bald verloren. Wenn dem Soldat oder dem Fußballspieler egal ist, wer gewinnt in der Partie, dann fliegt er bald raus. Man erwartet vielmehr von ihm, dass er mit voller Leidenschaft für sein Land oder für seinen Verein kämpft und keine Neutralität einnimmt. Auch der Christ ist nicht zur Neutralität berufen, sondern, die Bibel sagt, zu einem Kampf um einen geheiligten Lebensstil. Manche Christen sagen, es ist vollkommen ausreichend als Christ, wenn man versucht, einfach das Böse zu vermeiden. Also nichts Böses tun, und das reicht für einen christlichen Lebensstil. Es stimmt schon, dass die Bibel uns klare Anweisungen gibt über das Böse und uns den Auftrag gibt, dass wir es unbedingt vermeiden sollen. Die Gebote Gottes, die 10 Stück sind es, da gibt es 8, die sind Verbote, wo uns genau gesagt wird, das sollst du Israel oder das sollst du Gottes Mensch nicht tun. Aber als Christen des neuen Bundes, unter der Herrschaft von Jesus Christus, sind wir zu mehr berufen. Es geht nicht nur darum, einfach das Böse zu vermeiden oder vielleicht sogar neutral zu leben, sondern vielmehr das Gute zu tun. Mit anderen Worten, Gott hat uns nicht zur Neutralität berufen, sondern das alte Verdorbene unseres Lebens zu ersetzen durch gute Taten und Worte. Der sündige Charakter, den wir einst an den Tag gelegt hatten, muss weichen einer heiligen Lebensweise. Im Textzusammenhang unseres Predigtabschnittes, um den es heute geht, macht Paulus das in einem Bild deutlich, das uns auch sehr geläufig ist. Jeden Morgen oder jeden Tag erleben wir das. Er spricht davon, von der Kleiderkammer Gottes und sagt, dass wir es lernen müssen als Christen, die alten Kleider, die alten Gewohnheiten, den alten Charakter abzulegen und dann nicht im Folgenden nackend oder neutral rumzulaufen, sondern die neuen, die guten Kleider Gottes anzulegen. Ich lese aus dem Epheserbrief, aus dem 4. Kapitel, die Verse 25 bis 32. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Und gebt dem Teufel keinen Raum. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander so, wie Gott in Christus euch vergeben hat. Paulus spricht in diesem Abschnitt aus dem Epheserbrief von mindestens zwei Bereichen, wo wir es lernen müssen, nicht nur das Böse zu vermeiden, sondern einen geheiligten Lebensstil an den Tag zu legen. Die alten schlechten Gewohnheiten zu ersetzen durch gute, durch heilige. Ich möchte zwei Bereiche aus diesem Textabschnitt herausgreifen. Es sind nicht alle Dinge, die angesprochen werden, aber zwei, die mir besonders ins Auge stechen. Und der erste Bereich ist der Bereich der Sprache, der Bereich unserer Worte. Ein weiser Mensch hat einmal gesagt, die Zunge ist das einzige Werkzeug, das bei ständigem Gebrauch schärfer wird. Das stimmt. Die Zunge ist das einzige Werkzeug, das mit ständigem Gebrauch schärfer und schärfer wird. Das Messer muss von Zeit zu Zeit geschärft werden. Die Axt wird bei Gebrauch stumpf. Aber unsere Zunge, je mehr wir sie einsetzen, in einem Wortgefecht, wenn uns dann vielleicht ja die Schnur übergeht, wird spitzer und schärfer und schärfer, wenn wir erst einmal angefangen haben, sie zu benutzen. Zwei Verse aus diesem Abschnitt sprechen auf die Zunge hin, auf den Bereich der Sprache hin, wo wir einen geheiligten Lebensstil leben sollen. Vers 25 sagt der Apostel, deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Hier geht es zunächst um das, was wir sagen, die Worte, die auf unserer Zunge liegen. Und schlicht und einfach um die Frage, ist das, was ich weitergebe mit meiner Zunge, mit meinen Worten, an Informationen, ist es gelogen oder ist es die Wahrheit? Also es geht um den Bereich der Ehrlichkeit. Und zwar, wie immer, wenn die Bibel darüber spricht, nicht um unsere Sicht von Ehrlichkeit, um unsere Auffassung, sondern um Gottes Auffassung von Ehrlichkeit. Nicht wahr, da können ja Welten dazwischen liegen, wie wir über Ehrlichkeit oder über Lüge denken und wie es das Wort Gottes tut. In der Welt oder ja in unserer Umwelt kann 5 schon mal eine gerade Zahl sein. Bei Gott nicht. Die Leute, mit denen wir es zu tun haben in der Welt, sagen, ich habe nicht gelogen, ich habe nur nicht die ganze Wahrheit gesagt. Aber die Bibel spricht von Lüge und von Unwahrhaftigkeit. Und manche erzählen uns, das war keine richtige, echte Lüge, sondern eine weise Lüge, die nicht so schlimm sei, wie vielleicht die schwarzen, die bösen Lügen, die wir in unserem Mund führen. Aber Gott macht da keinen Unterschied. Paulus geht es in diesem Text, das ist ja ein Brief an die Gemeinde in Ephesus, nicht so sehr um Lügen, Unwahrhaftigkeit von uns in Bezug auf die Welt, in der wir vielleicht leben, sondern vor allen Dingen um Lüge und Unwahrhaftigkeit im Bereich der Gemeinde. Im Umgang zwischen den Glaubensgeschwistern. Belügt euch nicht untereinander, sagt er. Und er begründet es, indem er fortfährt, denn wir sind untereinander Glieder. Er erinnert an das Bild von der Gemeinde Jesu als einem Körper, wo einzelne Glieder miteinander verbunden sind. Und das, was die Glieder miteinander verbindet, ist unter anderem ja der Heilige Geist und ist das Vertrauen, das wir untereinander als einen Körper, als Gemeinde haben. Jede Lüge, jede Unwahrhaftigkeit die in diesem Körper auftaucht, die zerstört die Einheit, die Gott durch seinen Heiligen Geist geschenkt hat. Wir dürfen in der Gemeinde nicht das auseinanderreißen, was Gott durch seinen Heiligen Geist zusammengefügt hat. Und dieser Geist ist der Geist der Wahrheit und nicht der Geist der Lüge. Wie sieht das in unserer Gemeinde aus? Wie sieht das vielleicht, spreche ich einmal mehr direkt, in der Gemeinde aus, wo ich herkomme, der brüdergemeindliche Hintergrund? Da ist zunächst einmal die Frage, wie wir denn mit den Geschwistern oder über die Geschwister in anderen Gemeinden reden, vielleicht als Brüdergemeinde oder als andere Gemeinde. Ja, wir haben ja nicht nur hier eine Gemeinde, sondern wir haben es weltweit mit Gemeinde von Jesus zu tun. Haben wir uns nicht schon öfters versündigt, indem wir vielleicht Lüge oder Unwahrhaftigkeit über Geschwister oder über andere Gemeinden erzählt haben, die jetzt nicht direkt in unserem Umfeld sind? Das geht am leichtesten, denke ich, bei den Gemeinden, die uns vielleicht theologisch gesehen nicht so nahe stehen. Nicht wahr? Wir haben ja unsere Richtungen, und die sind gut, und die sind begründet, und es ist richtig, dass wir manche Dinge glauben, was andere Gemeinden vielleicht nicht glauben. Aber gerade bei denen stelle ich es fest, bei mir, die uns theologisch nicht so nahe stehen, die vielleicht weiter entfernt sind, vor denen wir vielleicht sogar zu Recht warnen müssen, fällt es uns relativ leicht, vielleicht aus einer guten Absicht, nicht es so mit der Wahrheit nicht so genau zu halten. Liebe Geschwister, dass wir uns da richtig verstehen, wir müssen warnen, das ist uns geboten von der Schrift. Wir müssen auf Irrlehre aufmerksam machen, das ist ein Gebot der Schrift. Aber wir müssen auch bei der Wahrheit bleiben, wenn wir Informationen weitergeben über Geschwister in anderen Gemeinden. Vor einiger Zeit war ich in einer Gemeinde, schon Jahre her, aber es ist mir sehr eindrücklich, die sehr bibeltreu war. Wirklich. Eine vorbildliche Gemeinde. Nun habe ich es mitbekommen, dass man da sich traf, so nach dem Gottesdienst oder wie auch immer, und über andere Gemeinden redete. Und dass da die Behauptung aufgestellt wurde, dass da diese eine Gemeinde ja nun leider auch charismatisch geworden sei. Das ließ sich leicht sagen, denn diese andere Gemeinde war ungefähr 150 Kilometer da weg. Und zweitens, und da stimme ich ja auch mit Recht überein, muss man vor Charismatik und vor der charismatischen Bewegung warnen. Aber es stimmte nicht, was da an Informationen weitergegeben wurde. Ich kannte die Gemeinde und war sehr erschrocken, dass man in einer treuen, bibeltreuen, konservativen Gemeinde Unwahrheiten, Lügen über andere Geschwister verbreitete. Liebe Geschwister, es ist wahr, dass es heute viele Verführungen gibt. Und es ist auch wahr, dass je näher wir dem Zeitpunkt der Wiederkunft von Jesus kommen, dass die Verführung zunimmt und stärker wird. Und es ist wahr, dass wir davor warnen müssen. Aber es ist auch wahr, dass wir bei der Wahrheit bleiben müssen. Lüge und Unwahrhaftigkeit, das ist die Waffe des Satans. Und wir müssen als Geschwister, als Gemeinde lernen, mit den Waffen der Gerechtigkeit und mit den Waffen der Wahrheit zu kämpfen. Für gute Anliegen, für gute Zwecke. Also ein Bereich, wo dieser Text von Paulus hineinspricht, der Bereich der Lüge. Wie gehen wir mit Informationen um über andere Geschwister, über andere Gemeinden? Lasst uns bei der Wahrheit bleiben. Dann wäre da noch der andere Bereich, die zweite Art von Lügen, nicht die Lüge vielleicht nach außen hin über andere Geschwister oder andere Gemeinden, sondern die Lüge unmittelbar in der Gemeinde, unter den Geschwistern. Man soll das nicht für möglich halten, aber es kommt vor, dass in der Gemeinde Jesu gelogen wird. Die Urgemeinde zeigt uns, dass das so möglich war. Wir kennen die Geschichte von Ananias und Sapphira. Sie stehen nacheinander vor Petrus. Und Petrus fragt sie, habt ihr das Grundstück für diesen Preis verkauft? Und sie sagen, ja. Petrus, was denkst du denn? Und dann kommt Sapphira auch und wird gefragt, habt ihr das Grundstück für diesen Preis verkauft? Ja. Und es war gelogen. Lüge in der Gemeinde unter den Geschwistern, es ist möglich. Und ich glaube und rechne fest damit, wo es passiert, dass Gott eingreift und dass Gott auch richten wird, wo das in unserer Gemeinde geschieht. Neben diesem Bereich der handfesten Lüge wäre dann noch der ganze Bereich der halben Wahrheiten, nämlich der Bereich der Gerüchte. Gerüchte, die wir vielleicht selbst ins Leben rufen oder Gerüchte, die von anderen an uns herangetragen werden und die wir gerne oder ungerne, aber dann doch weitererzählen. Hast du schon gehört? Pünktchen, Pünktchen, Sie kennen das aus Ihrem Leben. Was ist ein Gerücht? Ich glaube, es ist wichtig, sich darüber das zu definieren, dass wir verstehen, wo fängt das Gerücht an und wo fängt es an, gefährlich zu werden. Ich glaube, ein Gerücht erhält man immer dann, wenn man eine Information loskoppelt von dem Informationsträger. Also, wenn man nicht mehr weiß, woher eine Information herkommt und man nicht mehr zitieren kann, wo sie herkommt. Und da lässt es sich sehr leicht manipulieren und die Information verändern. Weil man nicht mehr weiß, woher das kommt, kann man schnell ungute Informationen dranhängen oder auch einfach Dinge weglassen. Und das lässt sich so leicht vollziehen, weil niemand da ist, den man dann zur Rechenschaft ziehen kann. Hast du schon gehört, Pünktchen, Pünktchen? Die Frage, die man dem anderen in diesem Fall dann stellen kann, ist ganz einfach. Wer hat dir das erzählt? Und darf ich das unter Berufung auf deinen Namen weitererzählen, weitergeben? Und das schiebt manchem Gerücht ganz schnell einen Riegel vor. Es gibt nicht nur den Bereich der unwahren Worte, ob es jetzt glatt gelogen ist oder ein Gerücht ist, sondern auch den Bereich der faulen Worte, von dem der Apostel spricht. Vers 29, sagt er, kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung. Faule Worte, das sind unfruchtbare Worte. Worte, die schlechte Früchte hervorbringen. Wir kennen von Jesus das Bild von dem faulen Baum und von dem guten Baum. Der gute Baum, der gute Früchte trägt, der faule Baum, der schlechte Früchte bringt. Es gibt Worte und Sätze aus unserem Mund, die den anderen einfach schwach machen, die ihn erniedrigen oder die ihn zerstören. Bleistiftstriche kann man wegradieren. Und dann kann man meistens nicht mehr lesen, was hat denn da gestanden auf dem Blatt Papier. Tinte kann man auskillern, das sieht man meistens noch weniger. Jeder, der einen Computer hat und dann auf der Tastatur schreibt, kennt die Taste Delete. Man markiert einen Text und löscht ihn und kein Mensch weiß, was da gestanden hat. Aber Worte, die ich an andere weitergegeben habe, kann man nicht einfach weglöschen, rückgängig machen. Dazu ist es zu spät. Sie hallen nach. Manchmal Wochen, manchmal Monate, manchmal Jahre. Und wir können das dann nur so bewältigen, dass wir zu dem anderen hingehen und ihn um Verzeihung bitten für das, was wir gesagt haben. Lasst uns doch einen gemeinsamen Beschluss fassen, dass wir sagen, ich spreche einmal für die Gemeinde Bachstraße, wo ich herkomme, dass in dieser Gemeinde, wo ich zu Hause bin, oder in dem Haus, in der Familie, wo ich zu Hause bin, niemals ein schlechtes Wort über einen Bruder oder über eine Schwester geredet werden soll. Niemals ein schlechtes Wort, ein faules Wort über einen Bruder, eine Schwester in der Gemeinde. Wir können ruhig stöhnen und seufzen übereinander. Ich glaube nicht, dass das das Problem ist. Aber die Würde des anderen, über den wir reden, die sollte doch gewahrt werden. Nicht wahr? Es ist ja ein Unterschied, ob ich sage, also dieser doofe Bruder oder diese dumme Schwester. Oder ob ich sage und stöhne, nun, dieser Bruder, jetzt hat er wirklich wieder etwas Dummes getan. Ja, versteht ihr den Unterschied? Den Unterschied, ob ich sage, jemand hat etwas Dummes getan, oder ob ich ihn als dumm oder doof oder als Narr bezeichne. Und Jesus hatte auch etwas dagegen, dass wir Dummkopf zu dem anderen sagen. Das ist ein Unterschied. Lasst uns, wenn wir übereinander reden, auch wenn der andere nicht dabei ist, darauf achten, dass die Würde des anderen geachtet, gewahrt wird. Wir können viel verderben mit unseren Worten und wir können, ja, haben das auch schon oft getan. Die Alternative ist aber nicht schweigen und nichts mehr sagen, sondern das Alte, das Sündige zu ersetzen mit guten Gewohnheiten, mit guten Worten. In diesem Sinn fährt der Apostel Paulus fort, dass er sagt, kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist. Das heißt, wir sollen so reden, dass es dem anderen Gutes tut, dass es Gutes bewirkt bei dem anderen. Und da schließt ein ganz weites Spektrum ein, Gutes über den anderen reden, von ihn auf Schuld und Sünde ansprechen und ihm damit Gutes tun, bis dahin, dass wir ihn loben oder dass wir uns bei ihm bedanken für das, was er getan hat. Ein großes Spektrum. Wir können Gutes, das wir in seinem Leben sehen, bestätigen und uns bei ihm bedanken. Wir sollten so miteinander reden in der Gemeinde, dass der andere nicht geschwächt wird, sondern dass er stark wird. Eben fruchtbare Worte und Sätze und nicht furchtbare. In einem zweiten Bereich dieses Textes geht es nach der Sprache um den Bereich der Aggression, um das Thema Aggression und Wut und Ärger. Manche Leute sagen, ein Mann oder ein Mensch zeichnet sich durch Stärke aus, durch Kraft. Aber die Frage ist, hat er seine Kraft auch im Griff? Kann er sich beherrschen oder wird er ab und zu aggressiv? Vers 31 sagt Paulus, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Mehrere Begriffe, die Paulus hier benutzt, und der erste ist der Bitterkeit. Das Wort meint, er hat etwas damit zu tun, dass innerlich etwas sticht oder etwas beißt. Dinge, die uns tief treffen. Bitterkeit in unserem Leben zeugt davon, dass Aggression, die da war, Wut und Ärger, nicht richtig bewältigt worden ist. Man hat etwas in sich hineingefressen und es fängt an, mit der Zeit zu rumoren und zu rumoren. Am liebsten würden wir manchmal in den Keller gehen, eine Säge holen und den anderen einfach so zurechtsägen, wie es uns passt. Irgendwann, das ist uns schon oft passiert, platzt uns dann der Kragen und wir fahren den anderen unbeherrscht und im Zorn an. Vielleicht fangen wir sogar an zu fluchen über Gott oder über die Umstände und dass Gott die Umstände, in denen wir uns befinden, einfach nicht ändert. Vielleicht werden wir sogar gewalttätig. Von Mose heißt es, dass er ein heiliger Mann war, ein demütiger Mann. Aber einmal passiert es ihm doch, ihm platzt der Kragen. Das ist die Geschichte, wo er in Wut und Ärger ausbricht und den Ägypter, den er da trifft, einfach umbringt. Aber Gott kann ihn und kann auch uns als Schlägertypen nicht gebrauchen, sondern beziehungsweise er möchte ihn verändern. Das tut er mit Mose und das möchte er auch mit uns tun. Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei weggetan von euch, sagt der Apostel Paulus. Nun, wir fragen, wohin mit dem Zorn, mit dem Ärger, mit der Aggression? Nun, es gibt einen Ort, wo das sehr gut aufgehoben ist. Es ist nicht der andere, dem ich meine Aggression vielleicht da ablasse, gegen den ich mich dann versündige. Es ist auch nicht meine eigene Seele, wo ich es runterschlucke und es nicht verarbeite, sondern es ist das Kreuz. Ans Kreuz damit. Als Christen haben wir die Möglichkeit, unseren Wut, unser Ärger, unseren Zorn, unsere Aggression am Kreuz auf Golgatha umzutauschen gegen Liebe, gegen Sanftmut, gegen Güte. Und wenn sie kurz vor einem Explodieren sind und ihnen droht, der Kragen zu platzen, dann machen sie ein Gebet daraus. Jesus Christus, ich danke dir, dass ich jetzt nicht losdonnern muss. Ich danke dir, dass ich jetzt nicht explodieren muss, sondern ja, dass du mir die Kraft gibst, dass ich diesen Ärger, diese Wut umtauschen kann gegen deine Liebe, gegen deine Güte am Kreuz auf Golgatha. Bitte, Herr, schenk mir Sanftmut. Und so können wir einen geheiligten Lebensstil leben. Und damit sind wir schon beim Gegenstück, nämlich Vers 32. Seid aber, sagt der Apostel, zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Gütig sollen wir sein. Das meint, bei dem anderen nicht nur die Ecken und Kanten sehen, sondern die Not, die Bedürfnisse, die er hat. Und ihm dann helfen in Wort und in Tat. Unser Gott, unser Vater, ist ein guter Gott, ein gütiger Gott. Er lässt sogar über gottlose Sonne scheinen und segnet sie. Und wir sollen auch so gütig mit anderen in der Welt und vor allen Dingen auch in der Gemeinde umgehen. Bekleidet wird das, sagt Paulus, durch ein anderes Ding, nämlich durch Barmherzigkeit, die im Leben der Gemeinde da sein soll. Die Fertigkeit, mit dem anderen mitzufühlen, sich in seine Lage, in seine Not hineinzuversetzen. Da sieht manche Situation schon ganz anders aus. Gemeinde Jesu ist nicht der Club, wo eiskalt abgerechnet wird, sondern wo man barmherzig miteinander umgeht, ohne dass man die Frage nach Schuld und Sünde einfach so ausklammert, das nicht. Vervollständigt wird das dann, die Güte und die Barmherzigkeit, durch die Bereitschaft zur gegenseitigen Vergebung. Seid zueinander gütig, mitleidig, vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Nämlich, wie hat er das getan, wie hat Gott uns durch Christus vergeben? Immer und überall und ohne Grenze und ohne Bedingungen. Und das beinhaltet dann auch die Chance, wieder neu anzufangen. Gemeinde Jesu Christi ist anders. Gott hat uns nicht befreit, dass wir ab sofort in einem neutralen Bereich leben, in einem Vakuum, sondern er hat uns berufen, jeden Einzelnen in die Heiligung, in diesen Kampf, einen geheiligten Lebensstil zu führen. Jesus ist für uns nicht gestorben, damit wir so weiterleben wie bisher, sondern damit wir einen guten Charakter entwickeln. Gott sei Dank gibt er uns auch die Kraft dazu, das zu vollbringen. Und Gott sei Dank gibt es auch Vergebung, da wo wir versagt haben. Amen.